Ich bin fast tot.
Der Volksbank hat insgesamt 34 Häuser. Also es ist ein sehr imposanter Bau, der auch von der Straße aus sehr bewegend ist. Man sieht es von der Straße aus rechten Winkelturm. Der setzt sich nach hinten in Ort fort, dass es insgesamt 4 Türme hat. An jeder Ecke des Gebäudes ein. Und auch in jedem dieser Türme existiert ein großes Treppenhaus. Wenn die zwei sind, das eindeutig, dass wir jetzt gehen, sind halt die Hauptaufgänge zum großen Saal.
So wie ein Ort durch Identität, Relation und Geschichte gekennzeichnet ist, so definiert ein Raum, der keine Identität besitzt und sich weder als relational noch als historisch bezeichnen lässt, einen Nicht-Ort. Unsere Hypothese lautet nun, dass die Übermoderne Nicht-Orte hervorbringt, also Räume, die selbst keine anthropologischen Orte sind und, anders als die Baudelaire'sche Moderne, die alten Orte nicht integrieren. Registriert, klassifiziert und zu Orten der Erinnerung erhoben, nehmen die alten Orte darin einen speziellen, fest umschriebenen Platz ein.
Kommen auch viele in den Volkspark, die einfach sagen, wir kennen das aus früheren Zeiten, wir waren ja tanzen, haben diesen Jesu gemacht, die erinnern sich meistens an den großen Saal.
Getanzt wurde immer. Der Volkspark in Halle an der Saale. Ein Feature von Anselm Weidner.
Am Anfang waren der Zorn und die Solidarität der Ausgegrenzten.
Der Volkspark sei eine Stätte belebender, bildender und einigender Bestrebungen. Eine Stätte der Hebung der geistigen und materiellen Lage der Arbeiter. Ein Vorbild für das Proletariat an anderen Orten. Eine Schutz- und Trutzburg für das hallische Proletariat. Durch Darreichung von Bildungsgelegenheiten aller Art jeden zum erprobten, zuverlässigen Kämpfer zu machen. Durch frohe Stunden vergnügten Beisammenseins, wie durch ernste Belehrungen und Anregungen, die hallischen Arbeiter zu einer großen Familie zu machen. Das ist die Aufgabe des Volksparks.
Das Titelblatt der Festschrift zur Eröffnung schmücken Spruchbänder. Aus Qual und Leid euch zu erheben, das ist das Ziel, was wir erstreben. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Disziplin, Solidarität. Wissen ist Macht. Und Proletarier aller Länder, vereinigt euch. Auf rotem Porphyrfels erhebt sich mit geschwungenen Giebeln, Turmhauben und weiten Fensterfronten ein prächtiger Jugendstilbau samt Terrassengärten, Kolonnaden, Musikpavillon und Turnhalle wie eine Stadtkrone über Halle und der nahen Saale. Der Volkspark. Blumengirlanden und Gesimse an seinen Fassaden bröckeln. Die Dächer sind notdürftig geflickt.
Nun weilen wir hier, wir verhassten Roten, als Herren auf eigenem Grunde und Boden und bauen uns mählich dies schöne Haus zum Tempel der Freiheit und Schönheit aus.
Auf dem Podest der vorderen Haupttreppe hat von Lorbeerbäumen und grünen Blattpflanzen hübsch umgeben die Kolossalbüste der Göttin der Freiheit Aufstellung gefunden. Sie schaute herab auf den ununterbrochenen Strom von Teilnehmern, die sich nach der Öffnung um 7 Uhr in den Bühnensaal ergossen. Alle, die den Saal zum ersten Male sahen, waren hochbefriedigt von dem Eindrucke, den der große Saal mit seiner gewölbten Decke macht. Die einfache, vornehme Linienführung ist durchaus gelungen,
schrieb das sozialdemokratische Volksblatt zur Volksparkeröffnung vor 100 Jahren. Die bürgerliche Presse ignorierte das Ereignis. Die Volksparkarchitekten, die Gebrüder Giese, hatten sich mit modernen, zweckmäßigen Kaufhausbauten einen Namen gemacht. Sie verwandten modernste Baumaterialien, Stahlbeton, Linoleum, Terrazzo und Haustechnik auf dem neuesten Stand.
Natürlich gab es hier auch eine ganze Menge Technik. Es gibt hier über uns hier auf der Höhe des Rangs noch einen ganz großen Technikraum, wo die Techniker den gesamten Saal überblicken konnten, auch die Tontechnik und Lichttechnik machen konnten, wo die es hingen früher auch noch hier große Leuchter, die dann je nach Situation runtergefahren, automatisch runtergefahren oder hochgefahren werden konnten, je nachdem, ob hier Bestuhlung gestellt war, Tische gestellt waren und so weiter.
6 elektrische Bogenlampen nebst vielen kleinen Glühlichtern sorgen in den Abendstunden für reichliche Beleuchtung. Der Restaurationssaal wird durch 10 Kronleuchter mit je 5 großen und ebenfalls vielen Osram-Glühlichtern erleuchtet. Elektrisches Licht durch Dieselmotor mit 40 PS. Eine Akkumulatorbatterie ermöglicht für sich allein die Beleuchtung des Etablissements mehrere Stunden lang. 2 bequeme Treppen, je 6 Meter breit und mit stärkstem Linoleum belegt, führen nach dem Obergeschoss. Hauptsaal, 560 Quadratmeter, der weitaus größte in Halle, samt kleinem Saal, dazu die Galerien, Platz für 3000 Personen. Konzertbühne etwa 10 mal 10 Meter, sodass sie Raum für mehrere hundert Sänger bietet.
Das Volkshaus der Zukunft muss das schönste Haus der Stadt sein. Es muss schöner sein als die Kirche der Vergangenheit. Möge sich auch die Opferwilligkeit, es zu bauen und auszuschmücken, ähnlich groß erweisen wie bei den Gläubigen der Vergangenheit ihren Kirchen gegenüber. Das Volkshaus wird ja auch die Kirche der Zukunft sein. In seinem Äußeren sei es so prachtvoll, wie seine hohe Bestimmung es verlangt. Seine Säle seien ein Muster von Solidität und Eleganz. Das Volkshaus soll auf Schritt und Tritt die Seele seiner Besucher den Idealen zuwenden, die das menschliche Gemeinschaftsleben adeln. Überaus glänzend sei die Beleuchtung des Volkshauses. Man besuche das Volkshaus nicht in Arbeitskleidung, nicht weil das Kleid der Arbeit an sich nicht würdig wäre, aber im Volkshaus sollen wir Genossen und Staatsbürger sein. Das Volkshaus sei gleichzeitig ein Ort ernsthafter Beratung wie Belehrung und schönsten, edelsten Vergnügens. Man dulde keine hässlichen Plakate, am wenigsten solche geschäftlichen Charakters. Das Volkshaus sei ein Konzertsaal und ein Theater. Und über das Programm entscheide die Leitung der organisierten Arbeiter selber. Nicht mehr entscheide die Profitsucht eines privaten Unternehmers.
Mit Arbeitergroschen, circa einer Dreiviertelmillion Reichsmark, wurde der Volkspark finanziert. Seit 1995 ist die Konzentration GmbH, die Immobilienverwaltung der SPD, als Eigentümerin im Grundbuch eingetragen.
Der öffentliche Raum, der als Stadtraum verloren ging, tritt in der Mediengesellschaft selektiert nach den Interessen der Informationsindustrie als globaler Raum auf der Mattscheibe in den Privatraum ein. Informationskaskaden treten an die Stelle des öffentlichen Raums. Die Zeit ersetzt in Gesellschaft von Information als Realzeit den Raum. Durch die Möglichkeit, öffentliches Geschehen medial in die Privatsphäre zu holen, verliert die Öffentlichkeit ihre Akteure. Der öffentliche Raum hat sich in einen Wirtschaftsartikel verwandelt.
Auf der Suche nach einem Volkspark unserer Zeit. 1. Ein Gutachter der SPD-Immobilienverwaltung.
Das ist ein Filetstück, das liegt außerordentlich günstig zur Hochschule, also zu Giebichenstein und auch sonst in einem angenehmen Stadtviertel. Und diese Immobilie verwertet irgendjemand zu guten Preisen. Bis dahin hat man aber Kosten. Der jetzige Betrieb macht immer Verluste. Dafür würde man wohl keinen Investor finden, sondern Investoren findet man nur für das Grundstück. Mein Vorschlag war immer, das Haus ist ein Juwel, ihr seid gut beraten, es zu sanieren und als Veranstaltungshaus zu führen. Selbst wenn ihr in der jetzigen ökonomischen Lage der Stadt Halle Probleme haben. Da müsst ihr mit dem Land reden. Es ist sicherlich ein bedeutendes Denkmal im Land Sachsen-Anhalt. Also da muss das Land mit ran.
Auf der Suche nach einem Volkspark unserer Zeit. 2. Ein Bundestagsvizepräsident.
Ein Ort der Gesellung für den Fall, dass Menschen solches Bedürfnis nach Gesellung noch haben, jenseits des individualisierten privaten Fernsehkonsums oder des Videokonsums oder der Benutzung der Vergnügungen oder des Informationsüberflusses des Internets. Es ist ja denkbar, wir wissen es ja nicht, dass nach einer Phase, wo die modernen Massenmedien die Menschen gewissermaßen aufsaugen, sie sich durch ihre Attraktivität und die Überfülle des Angebots sich gewissermaßen selber zum Objekt machen, dass Menschen wieder Subjekte werden wollen und ein neues Interesse an direkten menschlichen Kontakt haben, also an Gesellung haben, wie wir das aus der Geschichte ja eigentlich kennen, dass das ein wichtiges Bedürfnis ist. Aber ich weiß es nicht, ob eine solche Entwicklung eintreten wird. Ich würde nur mir wünschen, dass sie eintritt und dass man Angebote für solche neuen Formen der Gesellung findet. Und das könnte eine moderne Form der Verwirklichung der alten Volkshausidee sein.
Ich kenne das Haus jetzt seit 3 Jahren, also so in- und auswendig, aus verschiedensten Gründen. Und kenne den Volkspark seit meiner Kindheit. Als ich in diesem Viertel groß geworden bin, aufgewachsen bin, ist trotzdem nur, dass es viele Dinge gibt, auf die man immer noch ebenso wie ein Fremder in Staunen gerät. Also wenn man wirklich sich vergegenwärtigt, was für Dimensionen oder was für ein Ausmaß der Volkspark hat.
Öffentliche Versammlung am Dienstag, den 14. April 1908, abends 8.30 Uhr im großen Saale des Volksparks. Vortrag über das Thema Lebensgang und Lebenswerk von Karl Marx. Referentin Clara Zetkin aus Stuttgart. Die hallischen Arbeiter, aber auch die Frauen werden ersucht, recht zahlreich in dieser Versammlung zu erscheinen. Gilt es doch, in ihr das Gedächtnis des großen Theoretikers der proletarischen Bewegung zu ehren. Mit Rücksicht auf die erheblichen Kosten wird ein Eintrittsgeld von 10 Pfennig erhoben werden. Möge jeder Arbeiter und jede Arbeiterfrau, die von der Not des Lebens nicht völlig verkümmert und verknöchert sind, in dieser Versammlung erscheinen. Sie werden es nicht bereuen.
Wissen ist Macht. 8 öffentliche Vorträge über das Programm der Sozialdemokratie. Karten a 50 Pfennig für alle 8 Vorträge. Beginn pünktlich 8.30 Uhr abends. Rauchen ist nicht gestattet. Vergeudet nicht eure freie Zeit. Benutzt die Arbeiterbibliotheken.
Am Sonntag, den 3. Dezember, vormittags um 11.30 Uhr, findet im großen Saale des Volksparks eine öffentliche Volksversammlung statt, in der Frau Dr. Rosa Luxemburg aus Berlin über unsere Stellung zu der bevorstehenden Reichstagswahl sprechen wird. Männer und Frauen des Volkes, erscheint in Massen. Rosa spricht, auf zum Park.
Alles deutet darauf hin, dass uns eine Periode gewaltiger Erschütterungen bevorsteht, wofür der brutale, grausame Tripoliskrieg nur eine Erscheinung ist. 3 Dinge sind es, die der kapitalistischen Gegenwart den Stempel aufdrücken. Erstens, nach außen Kriegsgefahr. Zweitens, chronisches Hungern der Volksmassen. Drittens, gewaltige Massenkämpfe, die sich immer mehr zu Kraftproben, zu Entscheidungskämpfen zwischen Kapital und Arbeit auswachsen werden.
Kommt man auch auf Höhen, wo man einen sehr schönen Überblick über die Stadt bekommt. Hier auf der zweiten Etage einen sehr schönen Blick auf die Lehmannsche Villa. Also das war eine Bankiersvilla und die SPD hat damals das Gelände des Zinsersgartens gekauft. Herr Bankier Lehmann hatte das sehr geärgert, dass er plötzlich von der Arbeiterschaft und hatte auch sehr dagegen opponiert, aber konnte nichts mehr ausrichten, soweit wie das bekannt ist.
Die Entscheidungsstunde, wo die Geschicke der Völker in den Händen des internationalen Proletariats liegen werden, rückt immer näher. Ist der Kapitalismus mit der Aufteilung der Welt fertig? Und jetzt trifft er die letzten Anstalten dazu, so wird er zum letzten Entscheidungskampfe mit dem Proletariat drängen. Dann werden die Zeiten kommen, wo es mit der Abgabe eines Stimmzettels allein nicht mehr getan ist. Wir werden größere Opfer für unsere Überzeugung und Sache bringen müssen. Die Proletarier, die Blut und Leben für den Kapitalismus lassen müssen, werden nicht feige zurückstehen, wenn es gilt, die gleichen Opfer für ihre eigene Sache zu bringen. Wirken und handeln wir alle Zeit im Sinne des prächtigen Ausspruchs, den Genosse Bebel auf dem Dresdner Parteitag 1903 tat. Ich bin und bleibe Todfeind der bürgerlichen Gesellschaft.
Immer wieder wurde Rosa Luxemburg bei ihrer Rede zur Reichstagswahl 1912 von minutenlangen Beifallsstürmen im überfüllten Bühnensaal unterbrochen. Scharf war ihr Ton angesichts deutscher Übergriffe auf Marokko und kriegerischer Annexion von Tripolis durch die Italiener. Hier hatte sie den Ersten Weltkrieg vorausgesehen.
Hart ringen in unserer großen Zeit.
In unserer großen Zeit.
Zwei gewaltige Kräfte
miteinander.
Die eine strebt nach vorwärts,
stützt sich auf das organisierte,
zum Zielbewusstsein erwachte Proletariat.
Ihr Ziel ist Licht, Luft und Wärme,
Luft und Wärme
ins Arbeiterleben zu bringen.
Sie muss zu diesem Zwecke
das zwar alte,
aber noch fest verankerte
Mauerwerk des Klassenstaates niederreißen.
Die Schauspieler, die das am Eröffnungsabend vortrugen, kamen aus Leipzig. Die vom Theater in Halle durften im Volkspark bei den Roten nicht auftreten. Eine der genügsam bekannten Niederträchtigkeiten der Sozialdemokratie. Protzige Arbeiterboutique, sozialdemokratische Spelunke, Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Ein Ort, an dem die Streikverbrechen, Majestätsbeleidigungen, Roheitsverbrechen usw. systematisch gezüchtet werden, wurde dieser erste eigene Ort der Arbeiterbewegung im Roten Halle der Kaiserzeit beschimpft. Richard Riewe, Halles Oberbürgermeister 1903 bis 1933, ließ sich auf dem Gelände des Volksparks nur einmal sehen, in dessen Bauzeit anlässlich eines Bauunfalls.
Ihr,
der vorwärtsstrebenden Kraft des Proletariats,
widerstrebt mit Macht.
Die zweite Kraft,
der als Klassenstaat organisierte Kapitalismus.
Diese zweite Kraft
sucht mit allen Mitteln
brutalen Zwanges und schmeichelnder Lockungen
das Gefüge des heutigen Staatswesens
mit seiner Entrechtung und Niederdrückung des Volkes
zu erhalten.
Zwischen den Villen von zwei Hallenser Großkapitalisten, eines Bankiers, des einst reichsten Mannes der Stadt, mit Säulen und Säulchen, Erkern und Balkonen, neoklassizistisch prunkend, und der des Generaldirektors der Riebeckschen Montanwerke im schlichten Werkbundstil. Beide stehen jetzt leer. Beide überragt der Volkspark trotzig. Nun im sozialen Nirgendwo.
Wir wollen sehr einfache Bilder untersuchen. Die Bilder des glücklichen Raumes. Dieser Einstellung gemäß verdienten unsere Forschungen den Namen Topophilie. Sie gehen darauf aus, den menschlichen Wert der Besitzräume zu bestimmen, der gegen feindliche Kräfte verteidigten Räume, der geliebten Räume. Der von der Einbildungskraft erfasste Raum kann nicht der indifferente Raum bleiben, der den Messungen und Überlegungen des Geometers unterworfen ist. Er wird erlebt. In seinen 1000 Honigwaben speichert der Raum verdichtete Zeit. Dazu ist der Raum da.
Auf der Suche nach einem Volkspark unserer Zeit. 3. Die Kunststudentin Katrin Lemke will zur 100-Jahr-Feier im Foyer des Volksparks, den sie mit X schreibt, ein Café für Hartz-IV-Empfänger und Menschen in sogenannten prekären Lebenslagen einrichten. Sie hat auf die Gartenterrassen des Volksparks zu einem Vorgespräch über ihr Projekt eingeladen.
Also ich meine, das Proletariat in dem Sinne gibt es nicht mehr. Aber es ist halt die Frage, ob es so eine Gruppe von Menschen nicht wieder gibt, die in ähnlicher sozialer Lage ist und ähnlicher finanzieller Lage vielleicht auch wie die Proletarier damals. Und ich bin eigentlich der Meinung, dass es so ist. Ich habe mich eben gefragt, warum es heute nicht so ein Haus wieder gibt für das Prekariat, jetzt wo man sich treffen kann, wo man sich versammeln kann. Und ob es überhaupt notwendig ist und ob es gewünscht ist, so ein Haus zu haben.
An Kiosken, in Suppenküchen, Studententreffpunkten hat sie mit Flyern dafür geworben. In Halle sind zurzeit laut Statistik 19.106 Menschen oder 17,7% der Hallenserinnen und Hallenser im arbeitsfähigen Alter arbeitslos und 14.088 Hartz-IV-Empfänger. 5 Prekariatsangehörige sind gekommen.
Wir haben jetzt hier das Problem, dass was gemacht wird. Und das ist die Sache, weil die Menschen nicht mehr selber tätig sein wollen. Computer, Funktelefon und der Fernseher sind Zaubermittel, wo man sich alles problemlos mit Knopfdruck ranholen kann. Es wird nicht. Du findest niemanden. Was bringt denn das, sagen die? Was bringt denn das?
Ja, das ist es.
Und was bringt mir das, wenn ich hier hingehe?
Die einen sind zu bequem und die anderen, die sind zu faul. Und die Dritten kriegen, auf Deutsch gesagt, entschuldigen Sie bitte, aber die kriegen Arsch nicht hoch. Die sind angeschraubt an ihrer Couch vor ihrem Fernseher.
Wenn du Ochsen erstmal hast faul werden lassen, geht er nicht mehr gerne vor dem Fluch.
Und den Spruch ich von meinem Opa noch. Okay.
Wenn die Zeit heute so ähnlich ist wie die Zeit vor 33, also in den 20er Jahren, da fehlt aber eben der ganze Elan, da geht Pop-Bewegung, der ist heute gar nicht mehr da.
Was halt das Wichtigste eigentlich ist von dem Ganzen, ist, dass in dem Café Erzähler und Erzählerinnen sind. Und das sind eben Menschen, die jetzt selber in solchen Situationen sind. Und da soll es eben passieren, dass die Leute, die eigentlich kommen, halt mit verschiedenen Lebensläufen konfrontiert werden und sehen, dass da ganz individuelle Schicksale dahinter stecken, hinter diesen Oberbegriffen Hartz-IV-Empfänger und was weiß ich, und Prekariat eben. Und gleichzeitig soll aber auch noch passieren, dass man sich halt untereinander einfach kennenlernt und auch überlegt, wäre es denn möglich, irgendwas gemeinsam zu machen, damit man da aus einer Situation wieder rauskommt oder eine bessere Situation sich schaffen kann.
Während des Ersten Weltkriegs ist der Volkspark Lazarett. Am 7. November 1918, am Beginn der Novemberrevolution, erklären Arbeiterinnen und Arbeiter auf einer Massenversammlung im Volkspark:
Wir, die zu Tausenden versammelten Arbeiter von Halle, Männer, Frauen, Soldaten, bekennen uns erneut und begeistert zu den Forderungen des internationalen Sozialismus.
Arbeiter und Soldaten!
Wir geloben feierlichst, wenn die Stunde gekommen ist, alles einsetzen zu wollen für die Beseitigung des Klassenstaates, der Unfreiheit, des Wuchers und der Ausbeutung. Wir erstreben den Sturz des Kapitalismus, des Hauptschuldigen an den blutigen Verbrechen des Krieges und aller ihm dienenden volksfreiheits- und friedensfeindlichen Mächte.
Arbeiter und Soldaten!
Wir fordern unsere Brüder im Waffenrock auf, mit den Arbeitern in Verbindung zu treten, um die Bahn frei zu machen für den Sieg des sozialistischen Proletariats, der allein den dauernden Weltfrieden und die Wohlfahrt der Völker verbirgt.
Arbeiter und Soldaten!
Es lebe der freie Volksstaat! Es lebe der Freiheitskampf des Volkes!
Alles für das Volk! Alles durch das Volk!
Nach 9 Millionen Toten und 20 Millionen Verwundeten waren der Zorn, der Hass, der Streit und blutiger Terror gegen die Herrschenden und untereinander gewachsen. Auch hier, in meinen Mauern.
Am Nachmittag des 8. November 1918 lag die militärische Gewalt in den Händen des Hallenser Arbeiter- und Soldatenrats. Erste Straßenschlacht, 2 Tote, am 10. Januar 1919. Im März 1919 ziehen 3000 Mann des Freiwilligen Landjägerkorps unter General Georg Merker in den Kampf gegen die Arbeiter. 29 Tote. Während der Bürgerkriegstage im März 1920 fallen in Halle 115 Arbeiter, 13 Offiziere und Soldaten.
Im Volkspark werden die großen mitteldeutschen Generalstreiks der frühen 20er Jahre beschlossen. Der Volkspark wird zur Bühne des Klassenkampfes für die Revolution, für eine deutsche Räterepublik und die Sozialisierung von Großindustrie und Banken. Im Volkspark tagte vom 12. bis 17. Oktober 1920 der Parteitag der USPD, Mitteldeutschlands stärkste Arbeiterpartei. In großen Lettern überspannt ein Spruchband: Die Internationale wird die Menschheit sein, den Bühnensaal. In Gegenwart von Grigori Sinofjew, des engsten Beraters Lenins und Volkskommissars des Inneren in der Sowjetischen Volksrepublik, soll der Beitritt der USPD zu Lenins dritter kommunistischen Internationale, der Weltbank des Zorns, beschlossen werden, um eine starke proletarische Front zu schmieden. Sinofjew war auch Präsident des Exekutivkomitees der dritten Internationale.
Wir begrüßen den Abgeordneten des russischen kämpfenden Proletariats herzlichst, namens der revolutionären Arbeiterschaft im Roten Herzen Deutschlands. Die Partei wird sich einstellen müssen auf den Kampf für die Diktatur des Proletariats, die Gewaltherrschaft des Proletariats über die Bourgeoisie.
Wir sagen, kein Sozialismus ohne Demokratie.
Was wir fordern, ist nichts weiter, als dass sie sich auf die Weltrevolution vorbereiten. Und das ist nur möglich an der Seite der Dritten Internationale, der Bannerträgerin im gewaltigen Entscheidungskampfe zwischen Kapital und Arbeit.
Wir sagen, keine Unterwerfung unter das Moskauer Diktat.
Es ist unsere Pflicht, den Massen zu sagen, ihr müsst in den kommenden Kämpfen dieselben Mittel anwenden, die von der Bourgeoisie und der Konterrevolution noch immer angewandt worden sind. Da ist kein Platz für eine schwankende proletarische Partei.
Sie nennen uns Sozialverräter. Diese Diskreditierungstaktik vergiftet jedes Vertrauensverhältnis. Und das alles feiert man als Säuberungsprozess. Und sieht nicht, dass morgen auch die Säuberer gesäubert werden, dass die Reinigung unaufhaltsam um sich frisst, bis schließlich nur die kräftigste Gruppe der Reiniger als Diktatoren übrig bleibt. Das System führt in die Hölle. Und der Parteitag brodelt bereits im Vorhof dieser Hölle.
Linke und rechte Fraktion sind im Bühnensaal durch den Mittelgang getrennt. Mit der Mehrheit ihrer linken Fraktion beschloss die USPD den Beitritt zur Dritten Internationale. De facto den Beitritt zur sehr viel kleineren KPD und damit die Unterwerfung unter Moskau. Die linke Fraktion der unabhängigen Sozialdemokraten besiegelte im Volkspark das Ende der Hoffnung auf eine vereinte starke Linke in der Weimarer Republik.
Ich kann mitteilen, dass der Aufstand niedergeschlagen ist.
Die Zeit der einigenden Bestrebungen im Volkspark ist vorbei.
Es steht fest, dass Bestien in Menschengestalt sich ausgerast haben wie Amokläufer.
Beim kommunistischen Aufstand 1921 werden in Halle 145 Aufständische und 34 Schutzpolizisten getötet. Anlässlich eines deutschen Tages der nationalistischen Rechten kommt es im Mai 1924 zu mindestens 8 Toten. Private Wehrverbände rüsten gegeneinander auf. Stahlhelm, Jungdeutscher Orden, Deutscher Herold, Wehrwolfbund Deutscher Männer, der Bund Scharnhorst gegen Rotfrontkämpferbund und Reichsbanner. Plünderungen, Sprengstoffanschläge, Banküberfälle, Geiselnahmen, Schutzgelderpressungen sind an der Tagesordnung. Die Saalestadt drohte über Jahre im Bürgerkrieg zu versinken. Im März 1925 kommen bei einer Schießerei im Volkspark anlässlich einer Wahlkampfveranstaltung des kommunistischen Präsidentschaftskandidaten Ernst Thälmann im Kugelhagel der Polizei 10 Menschen um. Die Blutspur im Klassenkampf- und Bürgerkriegshalle ist breit.
Und alles Parkett in den großen Räumen, was früher auch als Tanzveranstaltung von Disco bis zu Tanzturnieren, also insbesondere der kleine Saal, jetzt der Fritz-Walling-Saal, auch genannt, war früher ein festes Wort hier, das kannst du nicht, schwarze Hirn.
Während in den städtischen Tanzetablissements sonst sich die jungen Leute beim Charleston, Boston, Fishwalk verrenkten, die Beine warfen, taumelten, als tanzten sie Hunger und Hysterie, Angst, Panik und Entsetzen nach dem neuen Motto »Das Leben ist lustvoll« und die neue Tanzmanie Welt, Bürgerkrieg und Krisen zwischendurch vergessen ließ, ging es auf dem Volksparkparkett weiter sittsam zu bei Walzer und Polka. Und plötzlich klang wieder deutlich durch, was am Eröffnungstag im Bühnensaal vorgetragen worden war.
Feuer und Wasser, gibt kein Gemenge.
Entweder setzt die Arbeit
Und
gebiert die sozialistische
Gesellschaft
mit all seinen furchtbaren Folgeerscheinungen.
Oder
der Kapitalismus bleibt Herr.
Mit all seinen furchtbaren Folgeerscheinungen.
Auf der Suche nach einem Volkspark unserer Zeit 4. Ein Medienkünstler und ein Justiziar.
Also wenn wir davon ausgehen, dass das Gesicht der Arbeiterkultur am Verschwinden begriffen ist, dass man jetzt eher von einem Hartz-IV-Gesicht reden könnte. Und aufgrund dessen, dass da eine komplette Kultur schon fast aufgelöst wird, wäre es natürlich interessant zu überlegen, könnte man nicht ein Experimentierlabor in einen Volkspark initiieren, der sich mit dem dritten Weg beschäftigt, also mit einem Engagement von Bürgern in kreativen Bereichen und Richtungen. Setzt voraus, dass man akzeptiert, dass es nie wieder eine Vollbeschäftigung geben wird und dann eventuell bereit ist zu sagen, gut, wir finanzieren eben auch ganz stark ein Engagement in sozialen oder kulturellen Bereichen.
Der Volkspark an sich ist ein klassischer Veranstaltungsort mit großem Saal, mit kleinem Saal und den komplett umzugestalten, umzukrempeln, das wäre schon arg zweckwidrig.
An einer gewissen Stelle muss man es akzeptieren, dass es eben nicht so leicht ist, hier so ein großes Gebäude zu erhalten und zu bespielen. An anderer Stelle denke ich schon, dass es wiederum Staat, Land und der Kommune sehr gut zu Gesicht stehen würde. Eine Beförderung des Eigenengagements der Bürger und vor allem der Arbeitslosenbevölkerung in irgendeiner Form voranzutreiben.
Am 15. Oktober 1934 trat Alfred Rosenberg, der Beauftragte Adolf Hitlers für weltanschauliche Schulung, im dicht besetzten Saal des in Reichshof umbenannten Volksparks auf und hielt eine programmatische Rede über das Thema die Umwertung der deutschen Geschichte.
Es gibt keine Weltgeschichte. Es gibt nur eine Geschichte der Völker und Rassen. Wir sehen eine lebendige Dynamik verschiedener Volksgestalten und verschiedener Rassegestalten, die um die Herrschaft ringen. Die Weltgeschichte muss neu geschrieben werden. Der Sieg der nationalsozialistischen Bewegung war nur möglich, weil Menschen mit einer unstillbaren Sehnsucht sich ein Bild des kommenden Deutschlands ausmalten. Nicht eine Phantasterei, wohl aber eine Lebensgestaltung, die aus den besten, tiefsten und stärksten Quellen des germanischen Erwachens kam. Hier ist unser Führer, für alle Zeit ein leuchtendes Vorbild für alle.
Das Rote Halle hatte im Verhältnis zum Reichsdurchschnitt überproportional NSDAP gewählt. Kurz war der Weg vom blutigen Kampf der Arbeiterklasse zum Blutrausch der Herrenrasse, vom Klassen- zum Rassenkampf, auch im Volkspark. Die Saale-Zeitung teilte am 15. April 1933 mit:
Mit der nationalen Erhebung zu Beginn des Jahres 1933 ward endlich auch der Volkspark gesäubert. Auch diese Burg des Marxismus ward vom Nationalsozialismus gestürmt und gebrochen. Das Reich verpachtete an Herrn Teutschbein, einen kernechten deutschen Fachmann, dem nun die große Aufgabe zufällt, aus dem neuen Reichshof eine Mustergaststätte zu machen.
Bald war der Reichshof Zwangsarbeiterunterkunft.
Das utopische Denken schreckte nicht davor zurück, das Glück zu definieren. Die Utopie kann nicht Realität werden. Die Illusion, die Utopie zu verwirklichen, hingegen schon. Sie kann als ästhetische Konstruktion realisiert werden, als Drehbuch einer glücklichen Gesellschaft. Die Utopie kann Stein werden, wenn sie eine Illusion von sich selbst erschafft und alle dazu zwingt, an diese Gespensterinsel zu glauben. Die ideale Gesellschaft ist möglich, wenn ein Traum stärker wird als die Realität, wenn die Gesellschaft sich in die strenge Geometrie der von ihr geschaffenen Konstruktion begibt und jeden und alles ausstößt, was sich nicht in sie einschreibt. Jeden und alles, was diesem Traum im Wege steht.
Auf der Suche nach einem Volkspark unserer Zeit? 5. Ein Ökonom, ein Bühnenkunstmaler und eine Hausfrau.
Also der Spiegelsaal kann auch für einen Yogakurs oder für einen Ballettkurs vermietet werden. So, und mit all den Dingen, die wir hier brauchen, damit das Haus lebt, das ist ja das Ziel. Also nicht immer nur die großen Businessveranstaltungen oder der politische Aschermittwoch oder was man sich so vorstellen kann. Dann könnte man vielleicht sogar mal irgendwann noch reich werden mit so einem Haus, vorausgesetzt man verdrängt alle anderen. Das ist ja nicht Sinn und Zweck des Ganzen. So, und deshalb auch der Anspruch, mal in der Turnhalle jemanden einen Sportkurs zu verkaufen, die Galerie für die Künstler, den Spiegelsaal für die, die ein bisschen leichtes Sport machen wollen, die Wellness haben wollen, das Traditionskabinett für die Geschichte, für Ausstellungen, der Biergarten für den sommerlichen Biergenuss und Kinovorführungen und ähnliches. Und in diesem Mix, der sehr, sehr schwer zu kalkulieren ist für jeden Kaufmann, denken wir mit den jetzigen Zahlen zumindest eine schwarze Null zu sehen. Es ist jedes Jahr etwa fünfstellig im guten Bereich.
Was sich alle Hallenser vorstellen und was alle Hallenser immer in dem Volkspark gesehen haben, ein großes Veranstaltungs- und Kommunikationshaus, wo nicht nur profane Bälle stattfinden mit viel Alkohol oder so, wo auch Lesungen stattfinden können, wie es früher war, wo auch Ausstellungen stattfinden können.
Es könnte durchaus wieder so ein Tanzpalast werden.
Der Bühnenkunstmaler zeigt auf seine Bühnenbildentwürfe in Form von Buntstiftzeichnungen für Volksparkfeste aus den 80er Jahren.
Das war ein Ball vom BMK Chemie zum Tag des Bauarbeiters. Bau- und Montagekombinat Chemie nannte sich das. Das war zum 40. Jahrestag der DDR 89.
Was war Ihre Idee bei dieser Gestaltung?
Meine Idee, das war eine Vorgabe, dass 40 Jahre DDR passieren musste. Das möglichst ein Symbol der Arbeiterbewegung, nämlich eine rote Fahne da sein sollte. Und das war ihr vorgegeben. Unsere Bauschaffenden Dank und Anerkennung für ihre hervorragenden Leistungen zum Wohle der DDR. Also den Text habe ich ja noch nicht erfunden. Ne?
Schluss mit der Spaltung des schaffenden Volkes. Keinerlei Nachsicht mit dem Narzissmus und der Reaktion. Nie wieder Hass und Feindschaft gegenüber der Sowjetunion. Denn wo diese Hetze auftaucht, erhebt die imperialistische Reaktion das Haupt.
Der gerade aus Moskau zurückgekehrte Wilhelm Pieck, Vorsitzender des Zentralkomitees der KPD im August 1945 im Volkspark. Und Walter Ulbricht zum 50. Jahrestag des Volksparks im Juli 1957.
Liebe Freunde, liebe Genossen, wenn wir uns heute anlässlich des 50. Jahrestags der Einweihung des Volksparks hier versammeln, können wir mit Stolz und Genugtuung auf die langen Jahre schwerster Kämpfe zurückschauen, die von der mitteldeutschen Arbeiterbewegung durchgefochten wurden. Am 7. April 1946 vereinigten sich in diesem Saal die Sozialdemokraten und Kommunisten auch im Land Sachsen-Anhalt zur Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands. Die Trennung und Spaltung der Arbeiterklasse wurde beendet.
Es war ja immer irgendwas. Pavillon-Konzert sehr beliebt, wahnsinnig voll. Spielt das Orchester vom Opernhaus. Strauss, Milliker. Ach, das ist was Wunderschönes. Das ist eines der besten Beispiele, die ich ja mitgebracht habe. Ist das nicht schön? Balder, Neuerer und Rationalisatoren.
Was es alles gab.
Besoffen waren sie nachher alle, aber die kamen ja als Neuerer und Rationalisatoren in den Saal rein, gingen aber wie alle raus. Gingen.
Schwankten.
In den seither vergangenen Jahren hat die deutsche Arbeiterklasse unter Führung der Sozialistischen Arbeiterpartei Deutschlands große Aufgaben gelöst. Heute sind die Grundlagen für den Aufbau des Sozialismus in der Deutschen Demokratischen Republik geschaffen.
Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.
Die Arbeiterklasse in der DDR gibt allen Werktätigen das Beispiel für ganz Deutschland.
Ein Jahr nach der Volksparkrede Walter Ulbrichts von 1957 kommt ein Film in die DDR-Kinos, dessen Schlüsselszene im Volkspark spielt.
Ein alter Mann brach getroffen zusammen. Der Offizier schrie wie ein Besessener. In panischer Angst stürzten die Menschen zu den Ausgängen. Die Polizei schoss in die Menge.
Ich stand am Rednerpult. Da sah ich einen Polizisten die Waffe heben. Er zielte auf Thälmann.
Fritz sprang von der Bühne, fiel ihm in den Arm. Der Schuss traf Fritz in die Schulter.
Mein Junge! Ich wollte zu dir. Plötzlich stand einer hinter dir. Er hatte den Schako verloren. Sein Gesicht war verzerrt. Nein! Fritz. Fritz.
Wo ist Thälmann?
In Sicherheit, Fritz.
Fritz!
Fritz sank zurück. Die Trompete fiel zu Boden.
Deine Trompete, Fritz. Nun wirst du uns mit ihr nicht mehr zum Kampf rufen. Nie mehr. Wir hören dich, Fritz. Wir gehen an deiner Seite. Wir gehen auf deinem Weg.
Es war ein blutiges Gemetzel im Bühnensaal des Volksparks, als die Polizei am 13. März 1925 bei einer Wahlkampfveranstaltung des kommunistischen Präsidentschaftskandidaten Ernst Thälmann in die Menge schoss und 10 Arbeiterinnen und Arbeiter umkamen. Darunter Fritz Weineck, um den die SED in einer multimedialen Propagandaoffensive anlässlich eines Pioniertreffens in Halle den Mythos vom kleinen Trompeter schuf. Der DEFA-Film »Das Lied vom Trompeter« wurde gedreht, ein Roman »Unser kleiner Trompeter« geschrieben, ein Traditionskabinett im Volkspark eingerichtet. Und er wurde lebensgroß in Bronze unterhalb des Volksparks an der Saale aufgestellt. Ein Opfer der Reaktion, ein Märtyrer der kommunistischen Partei.
Tatsächlich war der kleine Trompeter ein ausgewachsener Mann. Er blies im Spielmannszug des Rotfrontkämpferbundes keine Trompete, sondern ein Horn. Und schon gar nicht fiel er Thälmann in den Arm, um dem KPD-Vorsitzenden das Leben zu retten. Und ob die Schießerei von den Kommunisten oder der Polizei ausging, ist ungeklärt.
Im historischen Saal können dann auch die heiteren Stunden nach der Arbeit ihre tänzerische Berechtigung haben. So wie es schon die Aufgabenstellung aus dem Jahre 1907 vorsah. Durch frohe Stunden vergnügten Beisammenseins, die hallischen Arbeiter zu einer großen, einigen Familie zu machen. Schließlich steht der Treff beim Tanz auch bei den an Jahren Erfahrenen auf der Unterhaltungsskala an erster Stelle.
Und die Mittwochnachmittag möchte man nicht vermissen. Denn, wie schon gesagt wurde, Tänzen erhält jung, das ist für uns der Sport, für uns Veteranen der Arbeit.
Die Großbetriebe hatten ja immer Kulturfondsgeld zur Verfügung für Brigadeabende und Großveranstaltungen, Maifeier, 8. März und so weiter. Und da war natürlich die Veranstaltung erstmal mit einem Referat.
Worüber ging die denn?
Über die sozialistische Arbeit, über unsere Errungenschaften und wie gut der Betrieb dasteht, dass es einen Plan erfüllt hat, in Anführungsstrichen. Wenn wir auch wie bei uns im Betrieb noch einen halben Monat hinterher den Monatsplan erfüllen mussten und sonntags gearbeitet wurde, aber offiziell war der Plan immer erfüllt. Und Auszeichnungen, Aktivistenarbeit und so weiter. Anschließend gab es dann ein Buffet, ein sehr gutes immer, und dann wurde getanzt.
Volkspark, 26. Oktober 1989.
Ich habe eine ganz aktuelle Meldung, die mich so empört hat, dass ich hierher gekommen bin. In Buna sollten heute 1000 Genossen verpflichtet werden, die am Montag eine Gegendemonstration in Halle führen. Es ist dem Betriebsdirektor Verkehr der Buna-Werke zu danken, dass er die Verantwortung nicht tragen konnte, um den gesamten Berufsverkehr am Montag auffliegen zu lassen. Und ich muss weiter sagen, die Meldung ist auch brandneu. Es wurde jetzt abgeschlagen, also es ist ein Seifenblasen geworden. Die Gegendemonstration findet nicht statt, aber sie hätte fast stattgefunden. Was wäre dann? Jetzt frage ich den Herrn Staatsanwalt, ist das nicht ein Weg einzuschreiten gegen kompetente SED-Mitglieder, vielleicht der Kreisleitung oder sogar einen Generalleiter?
Auf der Suche nach einem Volkspark unserer Zeit 6. ein Geologe und Dissident.
Die Erfahrung aus dieser Zeit der Wende zeigt uns ja allen, dass politisches Mittun, politisches Engagement Wirkung hat. Und ich habe so den Eindruck, dass dieses so ein bisschen wieder in Vergessenheit geraten ist, dass man wieder sagt, na ja, was soll ich als Einzelner tun und was kann ich da wieder an dem System ändern? Kein System ist perfekt. Ich denke, auch hier gibt es noch viel zu tun. Ich bin im Stadtrat, bedauere sehr, dass es also wenig politisches Engagement gibt. Und da wäre der Volkspark durchaus wieder ein Ort, wo man das organisieren könnte.
Jetzt taxieren Immobiliengutachter meinen Wert und erwägen meinen Abriss. Denn wenn es mich nicht mehr gäbe, sagen sie, sondern nur den Porphyrgrund, auf dem ich stehe, wäre ich besser zu verwerten. Also nicht ich, weil es mich dann ja gar nicht mehr gäbe, sondern das Grundstück. Aber das kann gar nicht sein, denn ich gehöre denen, mit deren Groschen ich gebaut wurde. Zu kurz war der Freiheitsherbst. Missmutig schaut die Freiheitsgöttin, die nicht mehr auf meinen Treppen steht.
Also für mich ist es sehr interessant, hier in diesem Gebäude zu arbeiten, weil stets und ständig andere Ansprüche gestellt werden an die Nutzung des Hauses. Das fängt an bei Tanzveranstaltungen, das geht weiter über Veranstaltungen von der Burg Giebichenstein, Hochschule für Kunst und Design, das sind regelmäßig Modenschauen hier, mit anschließender auch, naja, Party. Jetzt zur Zeit bauen wir hier für eine Orchideenausstellung mit Verkauf auf. Das ist auch wieder völlig was Neues. Also die Abwechslung macht es doch erst interessant. Volkspark, das Volk nutzt dieses Gebäude. Das ist doch eigentlich genau Sinn und Zweck. Und da ist Name auch Programm, denke ich.
Auf der Suche nach einem Volkspark unserer Zeit 7. Einer der ersten hauptberuflichen weiblichen DJs und ein arbeitsloser Kulturfunktionär.
Wenn wir jetzt mal spinnen, wie wir uns das jetzt denken, würde ich mir wünschen, dass der Volkspark wieder das wird, was er für die Hallenser war. Ich wünsche mir einen Ort, wo wieder ganz normale Leute hingehen können, die einfach miteinander einen schönen Nachmittag verbringen wollen, Kraft tanken wollen, Freude tanken wollen, über ihre Probleme mal sprechen und dann wieder nach Hause gehen. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Für ganz normale Leute.
Ich denke mal, man wird das Geld nicht haben wollen, um das zu machen, glaube ich. Es gibt Dinge, die heute in der Priorität einfach höher liegen und die scheinbar wichtiger sind, als ein Haus für das Volk zu erhalten. Und ich meine, der Untergang der Kultur, der Kulturhäuser in Halle und Umgebung, es ist eine Katastrophe. Es ist eine Katastrophe.
Getanzt wurde immer. Der Volkspark in Halle an der Saale. Ein Feature von Anselm Weidner.
Die Nichtorte sind das Maß unserer Zeit. Ein Maß, das sich quantifizieren lässt und das man nehmen könnte, indem man die Summe bildete aus den Flugstrecken, den Bahnlinien und den Autobahnen, den mobilen Behausungen, die man als Verkehrsmittel bezeichnet, Flugzeuge, Eisenbahnen, Automobile, den Flughäfen, Bahnhöfen und Raumstationen, den großen Hotelketten, den Freizeitparks, den Einkaufszentren und schließlich dem komplizierten Gewirr der verkabelten oder drahtlosen Netze.
Es sprachen Isis Krüger, Claudia Mischke, Ruth Schiefenbusch, Peter Fitz, Volker Risch, Hartmut Stahnke, Hendrik Stickern und Karl-Heinz Tafel. Ton und Technik Karl-Heinz Stevens und Jutta Stein. Redaktion und Regie Sabine Küchler. Deutschlandfunk 2007.